Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wie schön, dass ihr da seid. Heute wieder mit Marscherleichterung. Die Inzidenzzahlen sind niedrig. Das heißt, wer auf dem Platz sitzt, darf den Mundschutz abnehmen und wir dürfen heute singen. Vielleicht warte ich gerade eine Sekunde, bis man muss aber den Mundschutz nicht abnehmen, aber man darf, wir dürfen. Der Wochenspruch für diese Woche ist sehr schön. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt Jesus Christus. Das ist der sogenannte Heilandsruf. Jesus sagt, kommt her, ich will euch, und jetzt hat Luther übersetzt, erquicken. Wir würden heute sagen, ich will euch erfrischen. Nun muss man aufpassen, wie man es sagt. Ich will euch frisch machen oder ich will dich frisch machen. Wenn ich das zu meinem Kollegen Frerich sage, ich mache dich frisch, dann versteht er manchmal auch ganz was anderes. Also, es ist im guten Sinne gemeint. Es ist im guten Sinne gemeint, ich will dich erfrischen. Und man kann auch sagen, vom neutestamentlichen Wort her, was gehört dazu? Du kannst erstmal eine Pause machen, du kannst dich ausruhen. Ausruhen, Platz finden und dadurch wieder frisch werden und Kraft tanken. Herzlich willkommen, hier ist Platz. Hier vorne oder da in der Mitte. Ausruhen, Kraft tanken, frisch werden. Mir fällt ja dieses Bild ein, wo wir in einem Jahr an der Dordogne waren, auf der Sommerfreizeit. Und das war ein sehr heißer Sommer. Und natürlich waren wir immer wieder auf dem Fluss unterwegs. Und irgendwann wurde es so warm und dann fängt man natürlich an zu spielen. Und einige spielten so, dass sie sich mit Wasser nass machten und erfrischten. Manche wollten erfrischt werden, manche nicht. Und am Ende artete das aus und irgendwann kippten die Boote um und alle saßen in den Booten und waren plitschnass. Aber wie wir sehen, machte es gar nichts aus. Es war wunderbar frisch, man hatte eine Pause und hinterher ging es weiter. Und dann denke ich so, kann das nicht auch ein Bild für den Gottesdienst sein? Hier ankommen, zur Ruhe kommen, Pause machen, Kraft tanken, nach Hause gehen und sagen, jawohl, jetzt geht's ruhig weiter. Die Texte gehen heute noch einen Schritt weiter. Im Epheser hören wir noch, dass es nicht nur um Ruhe geht und Pause, sondern auch, da uns auffordert, uns zu verstehen als Hausgenossen Gottes. Wir gehören nicht nur alleine zu Gott, sondern auch zusammen. Und Paulus setzt dann noch einen oben drauf und sagt, das, was wir in den Versammlungen machen, soll auch bitte etwas bringen. Das soll die Gemeinde aufbauen. Das soll was Vernünftiges sein. Ob das immer gelingt, muss natürlich nicht allein nur der Pastor entscheiden, sondern auch die Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir singen können. Das wollen wir tun. Alle Texte sind hoffentlich oben zu lesen. Lasst uns mit Worten aus Psalm 36 gemeinsam beten. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge Gottes. Dein Recht ist so grenzenlos wie die Flut. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar ist doch deine Güte. Zu dir kommen die Menschenkinder. Im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. Von dem Bach, der zu deiner Freude strömt, gibst du ihnen reichlich zu trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du treuer Gott, dein Herz ist aufgetan in Jesus Christus, deinem Sohn. Du lädst uns ein, du rufst alle Mühseligen und Beladenen. Erfrische auch uns durch den Strom deiner Kraft und deiner Liebe, die von dir ausgehen alle Zeit. Amen.
In einem Adventslied heißt es, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Für die Lesung aus dem Epheserbrief könnte man die Überschrift wählen, ein Haus, das sich Gemeinde nennt. Die Christen gehören durch Jesus Christus zur Hausgemeinschaft. Sie selber sind das Haus, in dem Gott wohnt. Ich lese aus Epheser Kapitel 2, die Verse 17 bis 22. Er kam und verkündete Frieden, Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Halleluja.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt Jesus Christus. Und wenn man es verständlich sagen will, sagt man nicht, ich will euch erquicken, weil das verstehen wir heute nur schwer, sondern wir hören lieber, ich will euch erfrischen. Ihr dürft bei mir ausruhen. Erquicken war vielleicht damals gut, heute würden wir es anders sagen. Und wir merken schon, die gute Nachricht hat etwas damit zu tun, ob sie verständlich ist. Die Weitergabe ist gut, wenn sie verständlich ist, oder? Nicht von ungefähr schreibt Paulus an die Korinther: Was ihr in der Gemeindeversammlung sagt, was ihr weitererzählt, das darf doch verständlich sein. Und es gab einige, die sagten, wir müssen was sagen. Und es war, als wären sie betrunken. Die beteten und redeten, aber man konnte nichts verstehen. Für die anderen Zuhörer war das, als würden sie lallen, als wären sie gar nicht richtig da. Aber das war eine besondere Kraft, die ihnen das gab, die so war, dass sie, man sagte, in Zungen redeten. Die sprachen unverständliche Worte, das war eine besondere Kraft Gottes und sie hatten eine besondere Beziehung zu Gott. Paulus sagt, das ist gut, wenn ihr so unverständlich sprecht, aber noch besser ist es, wenn ihr verständlich sprecht in euren Versammlungen, in euren Gottesdiensten. Und so schreibt dann die Korinther im 14. Kapitel etwas, von dem ich jetzt lese, mit dem Duktus, also mit der Linie: Liebe Leute, wenn ihr miteinander redet in den Versammlungen, dann redet doch bitte verständlich, lebensnah. Paulus nennt das prophetisch. Und ich mache jetzt überall da, wo Paulus prophetisch geschrieben hat, einen kleinen Inhalter und sage verständlich oder lebensnah dazu. Ich lese den Text aus dem 1. Korintherbrief im 14. Kapitel. Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird, schreibt Paulus. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische, lebensnahe Weisungen zu verkünden. Wenn du in unbekannten Sprachen redest, also wenn du lallst, sprichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich, durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Wenn du aber prophetische, lebensnahe Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand etwas davon. Wer prophetische, lebensnahe Weisungen gibt, dient der ganzen Gemeinde. So wünschte ich, dass ihr alle in Sprachen des Geistes reden könntet, aber lieber noch wäre es mir, ihr alle könntet prophetische, lebensnahe Weisungen verkünden. Das hat mehr Gewicht, als in unbekannten Sprachen zu reden. Außerdem gibt es jemand gleich die Deutung dazu, damit die Gemeinde etwas davon hat. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Ihr habt doch nur etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnisse bringe oder Weisungen von Gott oder Lehren weitergebe. Denkt an die Musikinstrumente, an die Flöte oder an die Harfe. Wenn sich die einzelnen Töne nicht deutlich unterscheiden, ist keine Melodie zu erkennen. Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wird keiner zu den Waffen greifen. Vielleicht würden wir heute sagen, wenn der Rettungswagen kein klares Signal hat, geht keiner zur Seite. Bei euch ist es genauso. Wenn ihr mit eurer Stimme undeutliche Laute von euch gebt, kann niemand verstehen, was ihr sagt. Dann sprecht ihr in den Wind. Oder denkt an die vielen Sprachen, jedes Volk hat seine eigene. Wenn ich nun die Sprache eines anderen Menschen nicht kenne, kann er sich nicht mit mir verständigen und mir geht es genauso mit ihm. Das gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch auch um die, dem Aufbau der Gemeinde zu dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. Amen. Lieber Vater im Himmel, darum bitten wir dich, dass wir lernen, deine Gaben anzunehmen, dass wir erkennen, was wir zu tun haben und dass wir uns einbringen mit unseren Fähigkeiten in dieser Gemeinde. Amen. Paulus nimmt es genau. Er schreibt es ausführlich. Er schreibt es, dass man denkt, meine Güte, richtig viel kann er das. Und da steckt eine Wahrnehmung dahinter, dass er sagt, es gibt doch die einen, die reden direkt mit Gott, versteht kein Mensch. Und die anderen, die sprechen lebensnah, die sprechen verständlich. Das war noch ganz zu Anfang der Kirche, als alle ganz wild und bunt durcheinander waren. Und manchmal denke ich, im Lauf der Jahrhunderte hat sich etwas entwickelt. Die Kirchen sind ein Stück ausdifferenziert geworden. In England, vor einigen Jahren, konnte ich verschiedene Gemeinden besuchen. Und da konnte ich ganz verschiedene Gemeinden besuchen, die alle ganz unterschiedlich unterwegs waren. Welche hatten besondere Liturgien? Denen war das ganz wichtig zu sagen, wir loben Gott, wenn wir diese Liturgie ganz ernst nehmen. Und die Bibel wurde hereingetragen, es wurde vorher gesungen und nachher gesungen. Andere machten das ganz anders und sagten, diese High Church, dieses Liturgische, das ist für uns gar nichts. Wir brauchen das gesprochene Wort. Und die knallten die Bibel auf das Pult und dann legte es los mit einer Rockband und die lobten Gott ganz genauso. Und dann gab es da die Studenten, die sagten, wichtig ist, dass wir hinterher gemeinsam essen. Bei uns sind unheimlich viele Chinesen, die kennen sich hier überhaupt nicht aus. Am besten ist, dass wir laden die alle ein und die kamen auch alle und hinterher wurde erstmal die Bänke aus der Kirche rausgeräumt und dann wurde chinesisch gegessen oder gegessen, was auch die Chinesen besonders mochten. Und einmal gab es eine Gemeinschaft, das war eine ganz kleine, zu der war ich eingeladen, die sagten, Mensch, komm doch mal mit, wir treffen uns in dem und dem Haus, in der und der Straße. Bei uns ist das wichtig, dass wir so richtig frei singen können, so richtig frei beten können. Und da bin ich dann mitgekommen und die haben die ganze Zeit, der Gottesdienst, wenn ich es so nennen darf, oder die Andacht, bestand die ganze Zeit aus Liedern, Gesängen, Gebeten. Manchmal konnte man was verstehen, manchmal war es so leise gesprochen, dass man nichts verstehen konnte. Wie unterschiedlich sind die Gemeinden, wie unterschiedlich ist das Lob Gottes? Und wir in unserer Gemeinde, in der evangelischen Kirche ja überhaupt, sind sehr verstandbetont, glaube ich, wenn man das mal so sagen darf. Bei uns muss das alles nicht nur verständlich vom Wort, sondern auch verständlich vom Kopf sein. Und da ist das Erste, was mir einfällt, dass ich denke, brauchen wir nicht eine große Akzeptanz gegenüber den anderen Glaubensgeschwistern. Was damals in Korinth alles durcheinander lief, in dieser Riesengemeinde, in dieser vielleicht gar nicht großen Gemeinde, in dieser Riesenstadt, wo es so viele unterschiedliche Stimmen gab, Hafenstadt, wild durcheinander, mussten die lernen, erstmal einander stehen zu lassen und zu sagen, ja okay, die sprechen jetzt unverständlich, aber immerhin, sie loben Gott. Also, das Erste, was wir vielleicht lernen dürfen, Akzeptanz der anderen, die Gott ganz anders loben, die Gott nicht nur mit dem Kopf denken und mit dem Herz fühlen, sondern auch das viel freier singen und sagen. Ganz am Ende, wo man schon fast müde war vom Text, da sagt der Paulus, bemüht euch um den Aufbau der Gemeinde. Bemüht euch um den Aufbau der Gemeinde, und das hat er nun ja immer wieder gesagt, durch prophetische Weisungen. Und ich erlaube mir zu sagen, durch lebensnahe Weisungen. Es darf also etwas sein, was mit unserem Leben zu tun hat. Wir würden vielleicht heute sagen, gerade in unserer Kirche, setz deinen Verstand ein, dafür hast du ihn doch. Gib ihn nicht an der Garderobe und schon gar nicht am Eingang der Kirche ab, sondern entwickel etwas und versuche dem zu folgen. Das ist gut lutherisch, hat Luther nicht anders gemacht, machen wir bis heute hin. Und dieses Einbringen meint nicht nur selber mitdenken, sondern meint selber mitmachen, mitsagen. Vielleicht nicht gerade im Gottesdienst, wenn einem was einfällt, sondern vielleicht auch, dass man sagt, Mensch, ich habe eine Idee für eine Aktion oder ich möchte gerne im Kirchenvorstand mitarbeiten oder in dem und dem Kreis. Ja, es stimmt, durch Corona ist vieles ausgenockt worden, dass wir sagen, es findet nicht statt, aber es geht nicht nur wieder los. Bei uns in der Gemeinde, bei uns in der Kirche ist es per Gesetz vorgeschrieben, dass wir uns einbringen dürfen. Bei uns ist Demokratie sozusagen der Grundsockel, dass alle, die mitmachen möchten, auch gerne mitmachen dürfen. Allerdings, das ist die andere Seite, wir sind das so gewohnt, dass wir das manchmal gar nicht mehr wahrnehmen. Wir haben in unserem Gesetz einen Passus, da steht drin, ich glaube einmal im Jahr, ist eine Gemeindeversammlung vorgesehen. So, da haben wir gesagt, Mensch, danach nach diesem Recht wollen wir uns richten, haben zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Die da waren, war der Kirchenvorstand, weil die natürlich das wussten. Und die anderen haben das vielleicht gelesen, vielleicht gar nicht wahrgenommen oder sagten, nee, die machen das ja schon gut, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Das heißt, wir haben Demokratie und es fällt uns schwer, das auch zu füllen. Also da sind wir gefordert. Da sind wir vielleicht zu wenig geübt, wenn ich so sagen darf. Vielleicht reicht es dem einen oder anderen zu sagen, nee, Kirche ist für mich, wenn ich Weihnachten hingehe und mir sagen lasse, Gott hat dich lieb, das ist gut, dich stärken zu lassen. Aber fordert die Liebe uns nicht auch heraus zu sagen, wo ist dein Beitrag? Wo ist deine Aufgabe? Wo ist dein, dass du dich gerne einbringen kannst? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Die Älteren beten vielleicht zu Hause. Einige tragen den Gemeindebrief aus. Wieder andere bringen sich handwerklich ein. Einige sagen, nee, ich habe ein offenes Ohr für den Nachbarn. Und manche Teamer begleiten die Konfirmanden und, und. Wenn wir das so rum verstehen, dann hat jeder und jeder eine Aufgabe, in dieser Gemeinde sein Christsein einzubringen. Und dann eben nicht nur in der Gemeinschaft, sondern auch in der Welt draußen. Vielleicht darf man sagen, das Leben ist eine Baustelle, die Gemeinde ist eine Baustelle. Und der Epheserbrief sagt ja, wir sind wie ein Haus, gebaut aus lebendigen Steinen oder gebaut aus Steinen. Und wir wissen, wer ein Haus hat, wer ein Haus betreut. Wenn man ein Haus hat und betreut, gibt es immer was zu tun. Da ist immer was zu reparieren, immer was zu erneuern und immer zu schauen, wie geht's weiter. Also möchte ich euch Mut machen zu sagen, wo ist dein Platz? Dass du deinen Glauben einbringst in der Gemeinde oder vielleicht auch in der Welt da draußen zu sagen, da mache ich gerne mit. Jetzt geht es immer um Sprache und verständlich sein und weitergeben. Und manchmal denke ich, da fällt einem doch gar nicht ein, was man sagen soll. Da gibt es vielleicht auch gar nichts zu sagen. Wie baut man aber Menschen auf, wenn es nichts zu sagen gibt? Ja, reden kann sehr viel helfen. Reden kann sein, dass es aufbaut, dass andere Menschen dadurch gestärkt werden. Aber in einer meiner schwärzesten Stunden, da war es so, dass niemand etwas sagen musste und es hat mich aufgebaut. Ich erinnere mich an Dasein und Zuhören. Als der Bulli im Jahr 2015 verunglückt ist und Anke, Magda und Jens ums Leben kamen und Simon schwer verletzt wurde, da kamen wir von der Sommerfreizeit wieder und meine Schwester wusste, was passiert war. Und sie ist gekommen und hat sich einfach hingestellt und hat nichts gesagt. Sie war einfach da. Und ich erinnere mich jetzt noch, ihr merkt das war ein ganz großer Trost und hat mich getragen. Und ich würde sagen, das hat mich aufgebaut. Das hat mich echt aufgebaut, dass diese Frau, die von Kind auf an wusste, wer ich bin, einfach da war. Die brauchte nichts sagen. Und da steht, nichts ist ohne Sprache. Auch das Schweigen kann eine starke Sprache sein. Und ich denke so, ist das nicht eine Haltung der Barmherzigkeit? Und sind wir da nicht gefordert, da weiterzugehen? Jesus Christus spricht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Bei mir könnt ihr zur Ruhe kommen. Darf ich das weiter ausführen, wenn ich sage, Jesus sagt, ich habe eine gute Haltung für euch. Ich bin da. Manchmal mit Worten und manchmal auch einfach ohne Worte. Und ich wünsche uns, dass wir das hören und von Herzen aufnehmen und begreifen, dass er barmherzig ist. Und ich bitte uns, lasst uns so die Sprache der Barmherzigkeit lernen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Konstantin etwas zu sagen? Ich habe etwas zu sagen, ich habe zu danken für alle, die am Gottesdienst mitwirken. Herr Grüneberg an der Orgel, Gabriele Richter-Klug als Küsterin, Julia Friesen und Bianca Brunken hier vom Kirchenvorstand. Vielen Dank, dass ihr den Gottesdienst mitgestaltet. Und ich möchte Danke sagen für alles, was für die Gemeinde an Geld gegeben wurde. Die Ausgangskollekte vom letzten Sonntag für Frauenprojekte in der Ökumene, das ergab 61,60 Euro. Für die Diakoniekasse wurden 78 Euro gegeben. Eine Taufandacht ebenfalls zugunsten der Diakonie 15 Euro. Ein Beerdigungsdank zugunsten Rückenwind, was ja letztlich der Diakonie zugutekommt, 100 Euro. Ein Geburtstagsdank für den Friedhof in Höhe von 30 Euro und ein Dank für die Jugendarbeit in Höhe von 20 Euro. Vielen Dank, Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Wir sammeln heute einmal für den Kreisjugenddienst. Wir haben ein Bild von der Sommerfreizeit gesehen, auch wenn es schon etwas her ist. So Gott will und wir leben und die Corona-Zahlen bleiben so, werden in diesem Sommer wieder Sommerfreizeiten stattfinden. Das heißt, Jugendliche werden auf Fahrt gehen, werden im Sommer etwas erleben mit anderen jungen Leuten und sie werden abends eine Andacht feiern, mindestens dann, und einkehren und Ruhe haben und auf verständliche Art und Weise mitbekommen, was das heißt mit dem christlichen Glauben, wie man zu Gott beten kann. Und um das zu unterstützen und weitere Projekte des Kreisjugenddienstes, bitte ich um Ihre Gaben. Dafür steht das Holzkästchen im Turm. Und wir sammeln in den Messingbehältern in der Zwischentür für unsere Diakoniekasse für soziale Dienste in der eigenen Kirchengemeinde. Wenn jemand einen Gruß mitnehmen möchte, auf dem Altar stehen kleine Karten. Kommen Sie gern nach vorne, nehmen sich eine Karte mit und bringen Sie den Gruß weiter und sagen hier ein Gruß für dich. Am nächsten Sonntag, und ich weise in die Richtung, feiern wir Gottesdienst mit Pastor Drisch Rosendahl. Lasst uns zusammen singen, bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Lasst uns Fürbitte halten und die Fürbitte mit dem gemeinsamen Vater unser abschließen. Und wer kann und mag, den bitte ich dazu, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für alle Orte, an denen wir ausruhen können und geborgen sind, für alles, was uns erfrischt und neue Kraft gibt. Wir bitten dich, schenke allen Ruhe, die sie nötig haben, auch denen, die in der Pflege und im ärztlichen Dienst tätig sind. Wir legen dir alle ans Herz, die neue Kraft brauchen, weil ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist oder weil sie krank geworden sind. Wir denken auch an Ewald Müller, Wilma Grefe und Thomas Kersten. Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde und unsere Kirche. Schenke uns offene Augen und Ohren für die Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Gib, dass wir gute Begleiter werden für die, die sich an uns wenden. Herr, wir bitten dich, dass wir die nötige Kraft und gute Worte finden, um deine Liebe zu bezeugen, bei uns und überall. Hilf, dass deine Barmherzigkeit sich wieder und wieder bei uns durchsetzt. In der Stille befehlen wir dir an, was uns auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Thank you. Thank you.